discussione che si deve fare,
Zuerst einmal herzlich willkommen an einem so herrlichen Frühlingstag. So ein Thema, eigentlich eine Zumutung. Wie kann man es angehen? Ich habe mir gedacht, am besten philosophisch, da kann man nichts falsch machen. Gleich einmal zum Titel. Der ist doch eigentlich überheblich, würde ich sagen. Dürfen wir überhaupt wollen? Ist es erlaubt, dass wir wollen? Sollten wir nicht besser von Wünschen oder von Hoffen sprechen? Und außerdem, wieso wir? Jeder stirbt doch, der sich allein heißt. Und ich möchte Ihnen einen Fall beschreiben. Ich war vor einigen Wochen in einem Altersheim, musste eine Patientin begutachten, die also erst dement war. Und die Tochter hat den Vorwurf erhoben, dass die Behandlung falsch durchgeführt wurde. Und diese Patientin war tatsächlich in einem erbärmlichen Zustand und die ganze Station, da waren 100 auf dieser Dementstation, mit keinem einzigen dieser Menschen konnte man irgendein Gespräch beginnen. Mit der Patientin schon gar nicht. Und ich habe dann mit den Schwestern und mit dem Arzt dort gesprochen und habe gemeint oder gefragt, die Schwester, wie sterben denn diese Patienten da auf dieser Demenzstation? Und sie hat gesagt, naja, das ist eigentlich so, die hören einmal auf zu essen, wir respektieren das, dann hören sie auf zu trinken, wir respektieren das. Aber wir geben ihnen Infusionen. Die Frage warum? Na, wegen der Angehörigen. Die Bedenken haben, dass wir ihre Mutter, Vater verdursten lassen. Ich habe dann die Patientin gefragt, wie ist es denn mit Schmerzen? Ja, also die Leute haben keine Schmerzen, außer Krebspatienten im Endstadium, die aufgrund ihrer Metastasen, Knochenbrüche und so weiter Schmerzen haben. Aber die kriegen schmerzlindernde Mittel, die haben dann keine Schmerzen. Aber wir passen schon auf, dass sie nicht aufgrund der Schmerzmittel sterben. Dann frage ich die Schwester, wie würden Sie denn gerne sterben wollen? Sagt sie, einschlafen, nicht mehr aufwachen. Das wäre mein Wunsch. Dann frage ich den Arzt, wie wollen Sie denn gern sterben? Sagt er, am liebsten mit einem Herzinfarkt. Habe ich schon zweimal gehabt. Dann bin ich weg und Ausschluss, das war's. Ich frage eine dritte. Sagt die, ich möchte gerne menschenwürdig sterben. Was heißt menschenwürdig sterben? Da stellen wir uns vor, nicht gewaltsam. Keiner möchte erschossen, hängt, ertränkt oder weiß nicht was werden. Wenn es mir bestimmt ist, eine Formulierung aus dem religiösen Bereich, ohne Schmerzen, das ist sicherlich für die meisten ein Wunsch. Obwohl es da auch Ausnahmen gibt. Mit einem liebevollen Beistand. Im Alten Testament steht, ein langes Leben in Gesundheit, Wohlstand und Frieden, bis man im hohen Alter bedankt, betagt und lebenssatt stirbt, vereint mit seinen Vorfahren. Das ist eigentlich ein schöner Wunsch, das dürfte man sich doch durchaus wünschen können. Schauen wir mal an, was passiert beim Sterben aus medizinischer Sicht. Das Sterben ist ein Prozess, von dem wir nicht genau wissen, wann er einsetzt. Aber man hat doch eine gewisse Ahnung, dass er eingesetzt hat und dass es jetzt zum Ende geht. Das kann ziemlich akut auftreten, Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter. Kann chronisch sein, wie bei den Patienten im Altersheim. Kann mit Schmerzen, leiblichen Schmerzen, seelischen Schmerzen verbunden sein. Eines ist wichtig, solange wir sterben, leben wir. Man sagt immer, das Sterben gehört zum Leben, das ist schon richtig, aber man kann es auch umdrehen. Solange wir sterben, leben wir. Wann ist eigentlich das Ende da? Ist es der Atemstillstand? Ist es der Herzstillstand? Ist es das Versagen aller Organe? Ist es der Hirntod? Großhirn, Hirnstamm, Ganzhirn? Ist es der Verlust des Bewusstseins? Wann ist ein Mensch tot? Die Frage ist scheinbar irrelevant. Sie werden sagen, wenn er tot ist, ist er tot. Aber so ist es nicht. So leicht ist es nicht. Es ist nämlich tatsächlich eine Frage der Definition, wann ein Mensch tot ist. Und unterschiedliche Länder haben unterschiedliche Definitionen dafür, wann ein Mensch tot ist. In Österreich gilt, wenn das gesamte Gehirn tot ist, ist der Mensch tot. Er ist dann nicht mehr Mensch, er ist ein Leichnam, er ist keine Person mehr, er hat auch eine reduzierte Würde. Aber jetzt gibt es das Problem, das gesamte Gehirn ist tot, das Herz schlägt, die Lungen werden beatmet, die Organe bleiben am Leben, auf einer Intensivstation zum Beispiel. Sie schauen sich den Patienten an, der Brustkorb hebt sich, sie fühlen den Puls, sie spüren einen Puls, aber trotzdem wird dieser Mensch als tot bezeichnet, weil sein gesamtes Gehirn tot ist. Es gibt unterschiedliche Vorstellungen, was der Tod sein soll, ganz kurz nur. Das Ende des irdischen Daseins. Ist der Tod eine Strafe? Ist der Tod Erfüllung? Der Platon sagt, Trennung vom Körper und der unsterblichen Seele. Das haben wir auch sehr viel davon dann im Christentum übernommen. Weiter sagt Platon, Tod ist eine Befreiung der Seele vom Körper, aber, und da spielt er jetzt auf den Suizid an, diese Wohltat darf man sich nicht selber erweisen, man muss warten, bis sie einem zuteil wird. Also da wird der Tod als Wohltat gesehen. In der christlichen Dogmatik ist der Tod der definitive Abschluss des irdischen Lebens. Nach dem Lehramt Heimgang zum dreifaltigen Gott. Und der Tod ist immer Anlass von Trauer, die aber Hoffnung birgt, weil er doch endgültige Gemeinschaft mit Jesus Christus mit sich bringt. Kann man in diversen Paulusbriefen lesen. Viele haben Angst vor dem Leben und Angst vor dem Sterben. Das passt scheinbar nicht zusammen. Aber es ist so, wenn man sich also anschaut, was Leute zum Suizid treibt, dann ist es sehr oft die Angst vor dem Leben, aber auch die Angst vor dem Sterben, paradoxerweise. Auch die Angst vor dem Leben nach dem Tod. Komme ich in den Himmel, komme ich in die Hölle? Das ist für uns scheinbar nicht mehr so ganz relevant, aber es hat Zeiten gegeben, im Mittelalter zum Beispiel, da war das Thema. Gegenstimmen, mit dem Tod ist es doch zu Ende, ein Leben nach dem Tod gibt es ja gar nicht. Mich zu töten ist doch rechtens, wieso kann das schlecht sein? Vielfach auch die Kirche ist doch keine moralische Instanz, die kann mir das doch nicht vorschreiben, was ich machen soll. Schließlich bestimme doch ich, wann und wie ich sterben möchte. Ich habe schon erwähnt, im Mittelalter war die panische Angst, in die Hölle zu kommen, eigentlich gegenwärtig. Das hängt mit der augustinischen Erbsündelehre zusammen, mit der ganzen Moralvorstellung. Und wie hat man versucht, sich aus diesem Dilemma herauszukommen? Und es hat dann sogenannte Erbauungsbüchlein gegeben. Und in diesen Erbauungsbüchlein, die als Ars Moriendi eigentlich gängig waren, da gibt es sehr kunstvoll verzierte, kleine, große, Und in diesen Erbauungsbüchlein über die Kunst des Sterbens sind interessanterweise 4 sogenannte Wurzelsünden beschrieben worden. Also die Sünden, die man unbedingt vermeiden sollte, weil sonst ist die Hölle unausweichlich. Interessant, Anfechtung des Glaubens. Anfechtung des Glaubens, eine der größten Sünden, die einen in die Hölle treibt. Verzweiflung, auch interessant. Verzweiflung, eine schwere Sünde. Angesichts, nämlich die Verzweiflung angesichts der Vergänglichkeit des irdischen Lebens. Das passt nicht zu einem Christen. Ungeduld, auch eine interessante, schwere Sünde, die einem das Sterben erschwert. Und die Selbstgefälligkeit, der Hochmut. Und wenn man sich jetzt anschaut, diese aus mittelalterlichen Erbauungsbüchern hergenommenen Wurzelsünden, die finden wir heute ganz stark vertreten, interessanterweise. Jeder der Einzelnen. Und zum Schluss die Selbstgefälligkeit und der Hochmut ganz besonders. Das ist so eine Verzierung von so einem Erbauungsbüchlein. Und da sieht man also ganz gut, da liegt der Sterbende, dann rundherum, ich hoffe, man kann es erkennen, ja, rundherum die Teufel, die an ihm ziehen, die wollen ihn in ihre Gewalt bringen. Ein Priester, der da ein Kreuz hält und segnend über dem Sterbenden ist, und dann eine Engelschar, und ein Engel zieht ihm gerade die Seele aus dem Mund. Also ein sehr aufbauendes, erbauliches, interessantes Motiv. Die Kunst des Sterbens. Ars Moriae. Wer sagt aber uns jetzt, was richtig ist und was wir tun sollen? Wer sagt uns das? Da haben wir eine Instanz, die wir als Gewissen bezeichnen, als eine von Gott eingegebene Stimme. Kann man diskutieren, ob es das tatsächlich gibt. Sind es die Religionen, sind es die Kirchen, die uns sagen, was wir tun sollen und was richtig ist? Sind es die Gesetze? Ist es die herrschende Moral? Oder ist es die Philosophie mit ihrer Spezialdisziplin der Ethik, die uns sagen, was ist richtig, was ist falsch, was soll ich tun, was soll ich nicht tun? Schauen wir uns das an, diese Ethik. Aristoteles sagt auf die Frage, wie kann ich ein guter Mensch werden oder ein guter Mensch sein, pflege die Philosophie. Okay, pflegen wir die Philosophie. Thomas von Aquin, handle tugendhaft. Wenn du tugendhaft handelst, dann handelst du richtig. Kann man diskutieren, welche Tugenden sind hier gemeint, was ist tugendhaft. Immanuel Kant, klassischer Pflichtenethiker, tu deine Pflicht. Was ist Pflicht? Welche Pflicht? Wer erlegt mir die Pflichten auf? Ein ganz interessanter Mann, Peter Singer, den werde ich noch ein paar Mal erwähnen, sagt, eine Handlung ist dann richtig, wenn der größtmögliche Nutzen für die größtmögliche Zahl herauskommt. Dann ist eine Handlung richtig. Klassischer Utilitarismus. Den Kant muss man immer erwähnen. Ohne Kant geht es gar nicht, würde ich einmal sagen. Ja? Obwohl der 1765 geschrieben hat, seinen kategorischen Imperativ, wie man das dann nennt, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Hört sich ein bisschen kompliziert an, aber ist im Prinzip verständlich, würde ich sagen. Er schreibt es in der kritischen Betrachtung der menschlichen Vernunft und kommt auch weiter zu dem Schluss, Vernunft verpflichtet den Willen, dem Gesollten Vorrang vor dem Gewollten zu geben. Das ist schon ein bisschen kompliziert. Das muss man sich in Ruhe ein paar Mal durchlesen, bis man da einigermaßen dahinter kommt, was er da meint. Aber es ist im Prinzip das Gleiche, es ist eine Pflichtenethik. Ja? Tu deine Pflicht und dann handelst du richtig. Das Problem der Pflichtenethik ist, das möchte ich jetzt schon erwähnen, der Endpunkt wird nicht betrachtet. Also es geht nur darum, was ich jetzt sozusagen mache, ist richtig, aber was herauskommt aus meiner Handlung, wird in der Pflichtenethik nicht betrachtet. Kant stellt dann noch, bei Kant gibt es aber auch die Pflicht zur Wohltätigkeit. Die Pflicht der Wohltätigkeit, das bedeutet, anderen Menschen gut zu sein, ohne die Hoffnung darauf, dafür eine Belohnung zu bekommen. Das ist doch ein wirklich sehr hochinteressanter Ansatz. 1765, wir sind mitten in der Aufklärung. Das Christentum ist schon fast mehr oder minder abgeschrieben. Jetzt kommt aber die Erleuchtung, aber wir werden dann vielleicht weniger gut sehen, was sich da abspielt. Können wir vielleicht wieder runtergehen. Kant formuliert auch vier Fragen, die bis heute eigentlich Diskussionsgrundlage für viele Betrachtungen sind und bis heute, kann man sagen, nicht wirklich beantwortet sind. Kant hat sie auch nicht beantwortet. Kant hat gesagt, ich stelle die Fragen, aber ich weiß eigentlich keine Antworten darauf. Was kann ich wissen? Ist eine sichere Erkenntnis überhaupt möglich? Mit welchen Methoden gelange ich zur Erkenntnis? Welche Grenzen sind dem menschlichen Erkenntnisvermögen gesetzt und so weiter? Was soll ich tun? Die zweite Kardinalfrage. Was ist gut, was ist böse? Was darf ich hoffen? Und die letzte, allerschwierigste Frage, was ist der Mensch? Was ist der Mensch? An dem haben sich schon viele versucht, es zu ergründen. Wenn ich also da kurz zusammenfasse, bei den ethischen Möglichkeiten, die es gibt, eine Tugendethik, Thomas von Aquin, eine deontologische Ethik, also eine Pflichtenethik, Kant, eine teleologische Singer, der also in erster Linie die Folge einer Handlung beurteilt, klassischer Utilitarismus. In der Medizin haben wir dann eine biomedizinische Ethik und dann auch, und das ist eine Ethik, die ich also am wertvollsten finde, auch im medizinischen Bereich, eine Strukturganzheit einer Handlung, möchte ich das bezeichnen. Das heißt, jede einzelne Handlung für sich muss gut sein, inklusive dem Endergebnis. Also jede Stufe muss gut sein. Ich betrachte nicht nur den Anfang, ich betrachte nicht nur das Ende, sondern jede Zwischenstufe muss gut sein. Ethische Prinzipien in der Medizin, muss man sagen, eine eigentliche Medizinethik gibt es nicht, aber wir haben ethische Vorstellungen, die wir in der Medizin anwenden. Und das beginnt schon, können wir nicht, geht nicht?
Deswegen
kommt
das auf dem Maße eingetragen.
Ja. Hippokrates, bitte vielleicht Folgendes. Wenn sich jemand mit seiner E-Mail-Adresse eintragt auf der Liste hinten, dann schicke ich ihm den Vortrag per E-Mail zu. Ja, da kann man das dann alles nachlesen. Hippokrates, jeder kennt Hippokrates, Hippokratische Eid und so weiter. Man glaubt, dass die Mediziner alle den Hippokratischen Eid schwören, sie tun es nicht und das ist auch gut so, dass sie es nicht tun. Ja? Aber, oh ja, sehr gut, ich werde lauter reden. Bei Hippokrates heißt es Salus et voce suprema lex. Das Heil des Patienten ist das höchste Gut, das höchste Recht. Also das Heil des Patienten. nicht schaden. Ein Ethos der Fürsorge beobachten.
Müssen denn die Ärzte heute noch hören?
Kriegt man heute noch den
Hypokratenkeil abnehmen?
Nein.
Als Mediziner?
Nein, aber ich komme drauf, ich komme drauf. So, wunderbar, danke vielmals. Also ich sehe, man kann auch über das Sterben reden und trotzdem kann es ganz lustig sein, interessanterweise, durch technische Veränderungen. Also noch einmal zum Hippokrates. Hippokrates, griechischer Arzt, sein Standpunkt ist Salus Ecrote Suprema Lex, das heißt auf Deutsch, das höchste Gut ist das Wohl des Patienten. Das nächste Prinzip, das Nicht-Schadensprinzip. Ein Ethos der Fürsorge in Kombination mit dem Nicht-Schaden und Helfe. Der hippokratische Eid, der ich zuerst gefragt wurde, wird von den Medizinern in der Form, wie ihn Hippokrates formuliert hat, nicht mehr geschworen, auch nicht mehr gelobt. Warum? Der Hippokrates hat Formulierungen drinnen, zum Beispiel, ich werde nie den Blasenstein schneiden. Das ist eine Formulierung, mit der die passt heute nicht mehr. Oder, wenn jemand im Sterben liegt, dann zieh dich als Arzt zurück. Einen Sterbenden behandelst du nicht mehr. Ist auch nicht mehr unserer Moralvorstellung, unserem Ethos entsprechend. Ja? Was viele Ärzte aber geloben, ist das sogenannte Genfer Gelöbnis aus dem Jahr 1948 in Anlehnung an den Hippokratischen Eid. Das Genfer Gelöbnis ist eine Folge eigentlich der Schrecken des Ersten und Zweiten Weltkrieges, muss man sagen, und der Menschenversuche, die durchgeführt wurden. Von den in der USA, in Japan, aber dann natürlich ganz besonders von den Nationalsozialisten, die also hier grauenhafte Dinge aufgeführt haben, sodass man 1948 gesagt hat, nie mehr wieder, nie mehr wieder. Darf ein Mensch gegen seinen Willen unter Anführungszeichen behandelt werden. Das soll ein für alle Mal unterbunden sein. Und das hat man so formuliert, die Autonomie und die Würde eines Patienten sind zu respektieren. Und Autonomie habe ich hervorgehoben, weil das noch einen wesentlichen Wert spielen wird. Weil das dann meinen Beruf mit Würde und im Einklang und mit guter medizinischer Praxis und auf höchstem Niveau ausüben. Es steht auch drinnen, dass sich der Arzt gut ernähren soll, damit er also kräftig für seine Patienten zur Verfügung stehen kann und so weiter. Also, Autonomie war ursprünglich eigentlich ein Begriff aus den griechischen Stadtstaaten. Athen hat gesagt, wir machen unser eigenes Gesetz. Sparta hat gesagt, wir haben unser Gesetz. Es waren verschiedene Gesetze. Also Autonomie ist ein uralter Begriff, der aber eigentlich komplett eine andere Bedeutung bekommen hat. Nämlich jetzt der autonome Patient. Und weg vom Paternalismus. Ich brauche mich nicht bevormunden lassen. Ja? Die Autonomie als Grundrecht. Und das findet immer stärkere Bedeutung und Beachtung, vor allem auch in der Gesetzgebung. Die väterliche Fürsorge soll eigentlich wegfallen. Die Gefahr der Bevormundung ist zu groß. Nie mehr wieder soll ich gegen meinen Willen eine Behandlung bekommen. Diese ethischen Autonomieprinzipien, die werden immer bezeichnet als, das ist das Kennzeichen des Menschseins. Unverlierbar, jedem Menschen eigen ist diese Autonomie. Auch unabhängig, ob es de facto fähig ist, sich als autonome Person zu verwirklichen. Denken Sie an einen Säugling, der hat möglicherweise oder hoffentlich die Möglichkeit, sich als autonome Person einmal zu verwirklichen. Aber jetzt im Moment ist er es noch nicht, ist er noch nicht autonom. Autonomie, kurz gefasst, das Recht, also jetzt ist Autonomie ein Recht, nicht als Objekt von Entscheidungen anderer behandelt zu werden. Kann man eigentlich unterstreichen, passt. Autonomie, ein Recht, dass ich nicht Objekt anderer werde. Das führt uns aber weiter zur Würde des Menschen. Wir haben gesagt, die eine Schwester hat gesagt, ich möchte würdig sterben. Was heißt das? Was heißt Würde? Kant hat schon gefragt, was ist der Mensch? Schwierige Antwort zu geben. Und was ist die Würde? Was ist die Würde des Menschen, die Dignitas Humana? Platon sagt in Phaedros, der Mensch hat eine kosmische Sonderstellung. Er hat einen Körper und eine unsterbliche Seele. Und deswegen ist er was ganz Besonderes. Deswegen hat er eine besondere Würde. Im Alten Testament kann man zusammenfassen, der Mensch ist an der Spitze einer göttlichen Schöpfungsordnung. Thomas Hobbes fragt, ist die Menschenwürde wirklich jedem sozusagen so zuerkannt oder bedarf sie einer sozialen Anerkennung? Das heißt, der nicht sozial anerkannt ist, hat auch weniger Würde oder unter Umständen gar keine. Muss man im Konnex sehen, wie gehe ich mit Sklaven um? Wie gehe ich mit Sklaven um? Hat der Sklave eine Würde? Er ist sozial nicht anerkannt, hat keine Würde. Er ist mehr oder minder Objekt. Ich kann mit ihm machen, was ich will. Dann gibt es ganz grässliche Sachen. Laut der Österreicher, Jost, 1895, Rechtsgelehrter an der Universität in Wien, sagt, Menschen ohne Würde sind keine Menschen, haben unwertes Leben und können daher und sollen daher der Vernichtung preisgegeben werden. Also das haben wir schon sehr, sehr früh, 1895. Wie haben sich diese Begriffe der Würde, der Menschenrechte und so weiter in den Verfassungen der einzelnen oder mehrerer Staaten, europäischer Staaten niedergeschlagen? Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland heißt es unter Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt und so weiter. Wie schaut es in Österreich aus? Gibt es in Österreich auch so etwas, wo die Würde des Menschen in der Verfassung festgeschrieben ist? Eigentlich nicht. Gibt es nicht. Man findet im Artikel 7 schon etwas, was in die Richtung geht. Alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich. Vorrechte der Geburt, des Geschlechtes, des Standes, der Klasse und des Bekenntnisses sind ausgeschlossen. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Aus dem kann man natürlich vieles ableiten. Sie können sich jetzt fragen, bitte, warum erzählt er da so lange über Gesetze und Verfassung und so weiter? Was hat das mit dem Sterben zu tun? Sie werden wissen dann am Ende, was es mit dem Sterben zu tun hat. Der Peter Singer, Professor für Ethik in Melbourne und in Oxford, also kein kleiner, würde ich einmal sagen, sagt, na, das mit der Menschenwürde, das ist so nicht hinzunehmen. Nur deswegen, weil einer zur Spezies Humana gehört, also weil er einer Mensch ist, deswegen hat er nicht schon eine Würde. Das geht so nicht. Sondern Mensch und Person sind für ihn nur Lebewesen, die Schmerzempfinden haben und ein Selbstbewusstsein haben. Wobei man sagen muss, der Peter Singer hat sich sehr viel mit Tierschutz beschäftigt. Und es gibt also unglaublich viel Literatur von ihm über Tiere. Und er sagt, es gibt höhere Tiere, Affen zum Beispiel, aber auch andere, zum Beispiel auch Vögel, die sind Personen, die haben personalen Charakter. Andererseits haben manche Menschen keinen personalen Charakter, weil sie kein Bewusstsein haben und nicht leidensfähig sind. Ein Neugeborener zum Beispiel hat ja Bewusstsein, ist der leidensfähig? Singer sagt, die Eltern können entscheiden, ob sie das Kind umbringen oder nicht. Ist keine Person, hat keinen Wert an sich. Wobei ich sagen muss, der Peter Singer ist nicht unsympathisch. Ich habe ihn vor zig Jahren einmal in Davos kennengelernt, da habe ich so eine moderiert. Und da war der Singer auch dabei und ein katholischer Priester. Und der Priester hat also vom Leben nach dem Tod und so weiter gesprochen und eingehen in die ewige Glückseligkeit. Und der Singer hat sich das angehört und hat dann gesagt, also bitte glauben Sie, was Sie wollen, aber lassen Sie uns doch mit dem Unsinn in Ruhe. Also er war durchaus auch ein heftiger Mann. Also manche Tiere sind personale Wesen, manche der Spezies humana nicht. Und wenn aber jemand Person ist, dann hat er einen besonderen Wert. Also es gibt jetzt ein bisschen eine Diskrepanz zwischen Menschenwürde und Autonomie. Interessant ist, dass aus der staatlichen Garantie der Achtung der Menschenwürde, wir haben es jetzt da in Deutschland zum Beispiel, auch in Österreich ansatzweise, lässt sich keine Antwort ableiten, ob zum Beispiel eine Selbsttötung oder die Hilfe zur Selbsttötung zulässig sein soll. Auch wie würdevolles Sterben zu gestalten ist, lässt sich nicht ableiten. Der Gesetzgeber sieht eigentlich nur einen Ausweg aus dem Dilemma, jedem wird fast unbegrenzte Autonomie zugebilligt. Damit können wir das Problem lösen. Noch einmal kurz Ethik in der Medizin. Aristoteles mit seiner nikomachischen Ethik. Hippokrates Nicht-Schadensprinzip. Dann haben wir die goldene Regel, was du nicht willst, dass man dir tut, das tue keinem anderen zu. Beim Kant kategorischer Imperativ. 1945 dann niemals gegen den Willen. Und Peter Singer, tröstmögliches Glück für alle. Dann gibt es in den USA zwei Bioethiker, die da immer wiederum publizieren und eigentlich international sehr anerkannt sind. Und diese Regeln, die sie aufstellen, werden eigentlich für die Ethikkommissionen vielfach herangezogen und nach diesen Regeln beurteilt, ist eine Handlung gut oder schlecht gewesen. Die Autonomie beachten, heißt wieder, niemals schaden, das Gute tun und Gerechtigkeit. Das Problem ist, es gibt keine wirkliche Rangordnung in diesen vier Positionen, sodass sie nicht wirklich weiterhelfen. Also die Autonomie als höchstes Prinzip, Paternalismus, jemand anderer sorgt für mich, wird gestrichen. Ich bin der Herr im Haus, sagt Habermas 1968. Ich bestimme, wie ich leben möchte. Ich bestimme auch, welches Geschlecht ich habe. Diskussion gerade in Deutschland, ein Gesetzesentwurf, dass Jugendliche ab 14 mit einem einfachen Akt selber bestimmen können, welches Geschlecht sie haben. Das heißt, die geht aufs Amt und sagt, bitte, ich bin jetzt Frau, sagt der Bursche. Ist in Diskussion. Ich bestimme auch, wann ich sterben möchte. Kein Arzt darf ohne Behandlung, ohne Einwilligung, darf eine Behandlung ohne Einwilligung des Patienten durchführen. Eine Behandlung ohne Einwilligung ist strafbar. § 110 Strafgesetzbuch in Österreich. Die Einwilligung setzt eine verständliche Aufklärung voraus und das Aufzeigen von alternativen Behandlungsmöglichkeiten. Natürlich sind Ausnahmen dringliche lebensrettende Maßnahmen. Je dringlicher eine Maßnahme ist, umso weniger muss die Aufklärung gehen. Der Arzt hat dann auch den Grundsatz, für das Weiterleben zu entscheiden. Wir hatten einen wirklich sehr schwierigen Fall, sehr komplex. Ein junger Mann stürzt sich von der Brücke auf einen Zug. Ist schwerst verletzt, wird ins Krankenhaus nach Mödling, wo ich damals war, eingeliefert. Und viele Kollegen haben gemeint, bitte, der wollte sich umbringen. Den dürfen wir gar nicht behandeln. Wir haben ja keine Einwilligung, dass wir den behandeln dürfen. Geht doch gar nicht. Dann ist sein Vater aufgetaucht und hat gesagt, Er ist Zeuge Jehovas und darf keine Blutkonserven bekommen. Also es war ein großes Dilemma, muss ich sagen. Ich habe damals entschieden, er wird nach dem Grundsatz, er will weiterleben, behandelt. Er bekommt Blutkonserven, ich nehme es auf mich, er bekommt Blutkonserven. Wir haben ihn operiert, er hat schwere innere Verletzungen gehabt und er hat das Ganze überlebt. Wir haben ihn dann aus den Augen verloren, weil er auf Rehabilitation war und dann ist er wieder gekommen und hat angezeigt wegen nicht eingewilligter Heilbehandlung und Verabreichung von Blutkonserven. Der Prozess hat eigentlich nicht stattgefunden. Der junge Mann hat dann das Verfahren zurückgezogen, weil er uns erzählt hat, dass er unter so hohem Druck durch seine Familie gestanden ist, er muss Zeuge Jehovas werden und er hat es immer abgelehnt und er hat keinen anderen Ausweg gefunden, als sich vor den Zug zu schmeißen. Also sicherlich ein ungewöhnlicher, außergewöhnlicher Fall, aber er zeigt doch, in welche Probleme man kommen kann. Also wir haben früher dieses paternalistische Verhältnis gehabt. Der Arzt weiß, was für mich richtig ist, was für mich gut ist und er entscheidet. Da hat es eine Diskussion gegeben, Sie erinnern sich, diese Götter in Weiß, die machen mit mir, was sie wollen und so. Ja? Also da ist dann doch immer mehr in den Vordergrund gekommen, nein, so ist es nicht, sondern der Arzt und ich, wir haben ein partnerschaftliches Verhältnis aufgrund eines Behandlungsvertrages und nachdem mich der Arzt beraten hat, weiß ich, was für mich gut und richtig ist und dann gebe ich dem Arzt vielleicht die Erlaubnis, das zu tun, was er mir vorgeschlagen hat oder ich erlaube es ihm auch nicht. Also diese zwei doch sehr divergierenden Prinzipien, paternalistisch, patientenzentriert. Wonach hat sich der Arzt bei einem bewusstlosen Patienten zu richten, nach der Entscheidung für das Leben, nach dem mutmaßlichen Willen? Schwieriger Begriff, haben die Juristen eingeführt. Wie soll ich wissen, was der mutmaßliche Wille dieses Menschen ist, der bewusstlos vor mir liegt? Was will er? Will er das schon, das nicht? Einwilligung kann er mir nicht unterschreiben. Also dieser mutmaßliche Wille ist schon ein gewisses Problem. Aber, und jetzt kommen wir dann ein bisschen wiederum zum Thema, wonach hat sich der Arzt bei einem bewusstlosen Patienten zu richten, wenn eine Patientenverfügung vorliegt? Jedenfalls hat sich der Arzt nicht zu richten nach den Wünschen der Angehörigen, was manchmal schwierig ist, nicht nach den Wünschen der Freunde, der Erben und so weiter. Am 21.04.2020 hat der Hohe Rat in Niederlande, in Holland, entschieden, dass eine Ärztin vom Vorwurf des Mordes an einer demenzkranken Frau freigesprochen wird. Was war die Vorgeschichte? Eine Frau verfasst eine Verfügung, sie möchte getötet werden, sie ordnet an, sie zu töten, wenn sie unheilbar krank wird und nur mehr in einem Pflegeheim wohnen kann. Sie erkrankt dann an Alzheimer. Die Angehörigen sehen sich außerstande, sie zu Hause zu behandeln. Sie kommt in ein Pflegeheim. Und jetzt sagen die Angehörigen, jetzt ist der Zeitpunkt erfüllt. Das hat die Frau bestimmt. Jetzt möchte sie, muss sie getötet werden. Man hat gesucht nach einem Arzt, der das macht. Beim Legen der Injektionskanüle für die tödliche Spritze wehrt sich die Frau, ruft auch jetzt nicht, das Ganze wurde natürlich gefilmt, muss gefilmt werden. Die Kinder, Enkelkinder haben sie niedergehalten, dass sie ruhig ist und dass ihr die Frau diese Spritze geben kann, die Ärztin diese Spritze geben kann. Ist auch geschehen. Und aufgrund des Videos hat der Totenbeschauer dann erklärt, das war Mord. Und es ist durch alle Instanzen gegangen in Holland. Und endlich am 21.04.2020 ist die Ärztin vom Vorwurf des Mordes freigesprochen worden, mit der Begründung, der einmal geäußerte und dokumentierte Sterbewille ist rechtsgültig. Das ist letzte Instanz. Also Autonomie auf allerhöchstem Niveau. Holland ist schon eine Spitze, aber nicht die Ausnahme. Belgien, Luxemburg, Schweiz, auch manche Bundesstaaten in den USA haben ähnliche Regelungen. Also es gibt schon die Diskussion, ist ein einmal gefasster Entschluss bindend sozusagen für das ganze Leben bis zum Sterben. Ist Selbstmord, Suizid, Selbsttötung, Freitod? Die Begriffe schwanken immer ein bisschen und werden so ein bisschen euphemisiert, würde ich sagen. Ist Selbstmord Ausdruck der Autonomie? Sokrates, der Mensch ist in der Verfügung Gottes, ist daher nicht möglich. Plato, Suizid ist strafwürdig. Aristoteles ist eine Ungerechtigkeit gegen die Gemeinschaft. Die Stoiker sagen, Ausdruck der Freiheit ist das und ich habe ja ein Selbstbestimmungsrecht. Dann äußern sich Rousseau zum Beispiel sehr positiv zum Suizid, der Kant wiederum sagt, ausgeschlossen, mit dem Suizid wird die Autonomie vernichtet und ist daher verwerflich. Habermas haben wir schon gehört, das Ich ist Herr im eigenen Haus, Hand an sich legen. Es wird der Suizid auch von den Religionen, von der katholischen Kirche natürlich ganz besonders, abgelehnt. Augustinus, es gibt ein biblisches Tötungsverbot, Thomas von Aquin, nur Gott ist Herr über Leben und Tod, der Mensch hat kein Verfügungsrecht. Aber in der Aufklärung sieht man doch immer mehr einen gewissen Wandel von ich bin nicht Geschöpf als Mensch, sondern ich bin eigentlich Schöpfer in vieler Hinsicht. Ich bin Schöpfer. Das haben wir eigentlich schon behandelt. Ich möchte da hier nur auf den letzten Punkt kommen. Anderen eine Last zu sein, ist so nach Statistiken, vor allem aus den USA, wo also Patienten angeben oder Menschen angeben, die haben den Wunsch getötet zu werden, ist das in 82% der Fälle ein Kriterium. Anderen zur Last zu fallen, das heißt für mich, aus dem Leben zu scheiden. Ich habe mir angeschaut, wie oft kommt denn Selbstmord vor? Alle 4 Minuten in Deutschland ein Suizidversuch, alle 53 Minuten ein gelungener Suizid. In Österreich haben wir keine gute Statistik diesbezüglich, aber es sind wahrscheinlich um die 20.000, 25.000 Versuche und doch über 1.000 Menschen. Das heißt, der Selbstmord ist in gewisser Hinsicht hoffähig geworden. Eine Grafik, die zeigt die Selbstmordraten in den einzelnen Ländern. Und da sticht die Sowjetunion unglaublich hervor. Ja, unglaublich. Ganz klein sieht man nur, dass natürlich auch Holland, Benelux-Staaten da einen erheblichen Anteil haben, Indien auch hoch. Gut, das ist eine Statistik, die, glaube ich, vor 2 Jahren erhoben wurde. Sicher frage ich, ob sie korrekt ist. Ja. Interessant ist, dass in Österreich Selbstmord bis 1850 strafbar war. Das heißt, der Selbstmörder war ein Straftäter. Ja. Der natürlich, wenn der Selbstmord gelungen war, nicht mehr bestraft werden konnte. Klar. Aber der versuchte Selbstmord war natürlich genauso strafbar. Und weil der Selbstmord strafbar war, war auch die Mitwirkung strafbar, klarerweise. Jetzt hat sich einiges geändert. Die Selbsttötung ist nicht rechtswidrig. Die Rechtsordnung schreibt uns keine Pflicht zum Weiterleben vor. Die Rechtsordnung sieht sich auch nicht verpflichtet, ethische, religiöse und moralische Ansprüche durchzusetzen. Und es besteht ein Recht auf Selbsttötung. So dass man sagen kann, in einer gewissen Literatur ist die Selbsttötung, der Freitod, der Suizid absolute im Trend. Ist planbar, sauber, schmerzfrei, in einer schönen Umgebung. Es gibt einen evangelikalen Pastor in den USA, der betreibt eine sehr gute Internetplattform. Sie können sich in seiner Kirche unter Gesang, Orgel und so weiter, können Sie sich töten lassen. Ist doch herrlich. Innerhalb einer gelungenen Gemeinde, alle sind lieb zu Ihnen, es wird gesungen, es wird nicht getanzt, aber herrlich und ist sozial. Bitte, wir verursachen keine Kosten mehr. Und die höchsten Kosten, Behandlungskosten, fallen eigentlich in den letzten ein, zwei Jahren des Lebens an. Da sind die Menschen am teuersten. Sozial ist bitte aussterben. Zwei Sterbevereine und zwei Privatpersonen haben in Österreich geklagt gegen den Gleichheitsgrundsatz. Und es ging darum, um die Mithilfe bei der Selbsttötung. Und es ist ganz interessant, sich dieses Verfassungsgerichtshofsurteil vom 11.12.2020 anzuschauen. Da heißt: Das Recht auf die Gestaltung des Lebens als auch das Recht auf ein menschenwürdiges Sterben. Das Recht, Hilfe einem Dritten in Anspruch zu nehmen. Das heißt, wir haben es jetzt in der Verfassung, das Recht auf Sterben ist Ihr persönliches Recht und Sie dürfen dafür auch Hilfe in Anspruch nehmen. Das war nämlich vorher nicht so. Da hat es nämlich geheißen, also das sind die Paragraphen 77 und 78, die sind jetzt umgeändert worden und Sie dürfen sich, Sie haben, es ist nicht nur so, dass Sie sich töten dürfen, sondern Sie haben auch ein Recht, sich zu töten. Das muss man sich vergegenwärtigen. Also es ist nicht nur ein Zulassen, sondern es ist ein Recht, das Ihnen zugebilligt wird. Und wir alle wissen, wenn es Rechte gibt, gibt es auf der anderen Seite Pflichten. Ich muss auch, wenn ich ein Recht habe, mich selbst zu töten, jemanden anderen verpflichten, unter Umständen mir dabei zu helfen. Wer lässt sich darauf ein? Das Ganze ist dann im sogenannten Sterbeverfügungsgesetz jetzt sozusagen wirksam geworden. Es gibt dann Einschränkungen in Österreich gegenüber Deutschland. In Österreich muss man an einer unheilbaren, zum Tod führenden Krankheit leiden oder an einer dauerhaften Krankheit mit anhaltenden Symptomen. Dann kann man sich selbst töten. Die Argumente für die Beihilfe zum Suizid sind sehr oft, der Mensch hat seine Lebensbilanz gezogen, ist zu dem Schluss gekommen, es war eigentlich bis jetzt alles wunderbar, jetzt geht es bergab, das tue ich mir nicht an, jetzt möchte ich eigentlich das beenden und die Sache ist dann für mich erledigt. Und das Ganze möchte ich haben, schmerzfrei, ordentlich, sauber, in einer netten Umgebung. Und da gibt es einen holländischen Sozialarbeiter, der geschrieben hat, ich kann es schon nicht mehr sehen, diese Leichen in den Dachböden, diese aufgeschwemmten Wasserleichen, diese schreckgeweiteten Augen der Zugführer, der Lokführer, die schon wieder einen überfahren haben, ich kann das nicht sehen, bitte kommt, ich lade euch ein, alle, die ihr sterben wollt, kommt in mein Sterbehotel, ich mache das für euch, wunderbar erledige ich das. Also wir sehen, es gibt doch eine gewisse Verschiebung in unserer Moral und immer mehr die Frage, nach welchen Prinzipien wollen wir denn eigentlich leben und sterben? Alt werden vielfach eine Krankheit. Zumindest hat man den Eindruck in unserer Jugendkultur, alt werden, bitte vergiss es. Ist Töten eine Therapie geworden auf einmal? Ist Töten eine Behandlung? Das, solange man so herumhupfen kann mit den Mädels, ist ja alles super. Und dann geht es auf einmal nicht mehr und dann sage ich, na jetzt ist Schluss. Ich ziehe meine Bilanz, das war's. Einen ganz interessanten Ansatz hat der Herr Savulescu. Er ist ein Schüler von Peter Singer. Sie erinnern sich an den mit wem kommt die Würde zu? Ja? Wem kommt die Würde zu? Und der gute Savulescu ist auch Professor in Oxford für Ethik. Und sagt, alte und unproduktive Menschen, denen sollte man doch ein Angebot machen. Sterben und gleichzeitig Organspende. Das wäre doch eigentlich eine Entlastung der Gesellschaft. Die hohen Versorgungskosten fallen weg. Und es ist ein Beitrag zur Produktivität der jungen Generation. Gib dein Leben für deine Freunde. Kommt einem irgendwie bekannt vor, was da benutzt wird als Vokabular. Und man ist entsetzt. Man ist entsetzt. Und man fragt sich bitte, was ist da los? Und ich habe früher immer wieder die Zeit gelesen und da war 2011 ein Bericht in Glauben und Zweifeln über eine 42-jährige Frau, die nach einem Schlaganfall das praktiziert hat, hat verfügt, entnimmt mir alle Organe, die gut sind und als letztes das Herz und dann bin ich tot. Jetzt ist natürlich die Zeit keine katholische Wochenschrift, aber die Begeisterung war groß. Ich habe mir angeschaut, die Kommentare dazu, es waren glaube ich 180 Kommentare, alle positiv, wunderbar. So geht's, das ist die Zukunft. Und bitte keine Reaktion von den Kirchen, von den Glaubensgemeinschaften, das ist doch ein Wahnsinn, was sich hier abspielt. Kennt jemand von euch eine Reaktion? Ja. Es gibt natürlich eine, ich habe es ja da schon hergeschrieben. Die Kongregation für die Glaubenslehre hat 2020 unter dem Titel Samaritanus Bonus, also der barmherzige Samariter, ein wirklich sehr ausführliches Schreiben verfasst zu dieser ganzen Problematik. Es ist sehr ausführlich. Das ist das Inhaltsverzeichnis. Ja? Das ist das Inhaltsverzeichnis. Es nimmt eigentlich zu allem Stellung. Es nimmt Stellung zum therapeutischen Übereifer, dem sogenannten therapeutischen Übereifer. Ich muss mich nicht um jeden Preis mein Leben verlängern lassen. Im Gegenteil, ich kann es ablehnen. Es wird auch beschrieben, wie Sterben sozusagen aus Sicht der Glaubenskongregation richtig und gut ist. Verzicht auf außergewöhnliche Maßnahmen. Das können Sie dann alles im Detail nachlesen. Es ist wirklich enorm umfangreich und nimmt zu allem eigentlich Stellung. Und dieses Schreiben ist wieder in der Zeit abgedruckt worden auf der Seite Glauben und Zweifeln. Und es war eine ungeheure Protestflut. Ich habe 480 Reaktionen habe ich durchgesehen. Und da haben wir auch ein paar herausgeschrieben, weil die schon interessant sind. Eine zum Beispiel, aber in dem Tenor gehen es alle. Eine Kirche, deren Fundament ein Labyrinth aus Lug und Trug bildet, kann sich nicht zur Hüterin der Moral auf unserem Planeten aufschwingen? Die Schuld der katholischen Kirche durch jahrhundertelange Unterdrückung des Wissens, Verfolgung und Verbrennung ihrer Kritiker, Verdammung der Sexualität, Geißelung von Empfängnisverhütung und dergleichen mehr, ist unermesslich und unverzeihlich. Und in diesem Thema geht es eigentlich dahin. Wie hat man in Österreich reagiert auf diese ganze Autonomiebestrebung, Euthanasie-Diskussion? Ich werde ein bisschen überziehen. Ist das okay?
Ja.
Und hat das neue Patientenverfügungsgesetz, das jetzt nicht mehr neu ist, 2006 ist es ins Leben gerufen worden. Und da geht es um Auseinandersetzung mit dem Lebensende. Was kann ich als Patient beeinflussen? Und welche medizinischen Maßnahmen lehne ich ab? Das ist nämlich jetzt das Entscheidende. Ich habe gesagt, Arzt darf nur behandeln, wenn sie einwilligen. Und wenn sie nicht einwilligen, dann darf er nicht behandeln. Dann wird er ein Straftäter, wenn er das macht. Und die Patientenverfügung ist gedacht für die Zeit, wo sie nicht mehr entscheidungsfähig sind, wo sich der Arzt nach dem mutmaßlichen Willen orientieren müsste, wo er sich nach dem Prinzip des Weiterlebenlassen orientieren müsste, haben Sie jetzt als Patient die Möglichkeit zu sagen, das nicht, indem Sie es schriftlich festhalten und dem Arzt sozusagen Handlungen verbieten. Das ist das Wesentliche, das muss man sich klar sein. Patientenverfügung heißt nicht Wünsche äußern, die kann man schon auch. Wünsche äußern, sondern Patientenverfügung heißt ablehnen, Handlungen ablehnen. Ja? Das ist ganz wichtig. Dann gibt es eine verbindliche Patientenverfügung, da brauche ich ein Formular, Aufklärung durch einen Arzt, Bestätigung durch Rechtsanwalt oder Notar, das läuft nach 5 Jahren ab, muss verlängert werden, ist für den Arzt bindend. Wenn eine Patientenverfügung vorliegt und da steht drinnen, ich verweigere unter allen Umständen künstliche Beatmung, dann darf sie der Arzt nicht künstlich beatmen. Auch wenn sie daran sterben. Das ist das Problem. Ja? Dann gibt es noch die beachtliche Patientenverfügung. Probleme und Vorteile einer Patientenverfügung. Sie können eine Patientenverfügung nur errichten, wenn sie einsichts- und urteilsfähig sind zum Zeitpunkt der Errichtung. Klar, wenn ich schon geistig und nachtet bin, gilt das nichts. Ja? Sie brauchen eine umfassende ärztliche Aufklärung, damit da nicht irgendwelche Sachen hineingeschrieben werden, die Sie gar nicht abschätzen können, was das bedeutet, muss Sie jemand aufklären, was Ihre Ablehnung bedeuten würde. Noch einmal, konkrete Beschreibung der Maßnahmen, die abgelehnt werden. Dann muss das Ganze durch einen Notarseiter bestätigt werden. Also für den Fall, dass ich nicht mehr um mein Einverständnis gefragt werden kann, wenn ich dauerhaft bewusstlos bin, Demenz habe, Alzheimer habe und so weiter. Weil ich bestimmte Behandlungen unter bestimmten Umständen nicht zulasse. Das müssen Sie eigentlich möglichst genau definieren in einer Patientenverfügung. Was kann ich nicht ablehnen? Ich kann nicht ablehnen, dass ich röntgenisiert werde zum Beispiel. Diagnostische Maßnahmen, das kann man nicht ablehnen. Heilbehandlung im eigentlichen Sinn kann ich ablehnen. Künstliche Beatmung kann ich ablehnen natürlich. Künstliche Flüssigkeitszufuhr kann ich ablehnen. Sondenernährung kann ich ablehnen. Im Prinzip kann man sagen, alle Maßnahmen, die nur ein Arzt vornehmen darf, die können abgelehnt werden. Pflegemaßnahmen nicht. Ich kann nicht verfügen, ich darf nie mehr wieder gewaschen werden, wenn ich dauerhaft bewusstlos bin. Oder ich darf nicht gereinigt werden. Also das geht nicht. Ja? Auch, dass mir also was zu trinken angeboten wird, zum Beispiel, das kann ich auch nicht ablehnen. Ja? Man muss sich die Frage stellen, warum möchte ich eine Patientenverfügung? warum möchte ich eigentlich eine Patientenverfügung? Wovor habe ich Angst? Jetzt gibt es verschiedene Begründungen, die ich immer wieder umhöre. Lebenserhaltung um jeden Preis des Lebens ab. Das möchte ich so abstellen. Schlechte Erfahrungen beim Sterben eines Angehörigen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, muss ich sagen. Alle haben schon Angehörige wahrscheinlich erlebt beim Sterben oder mitbegleitet beim Sterben. Und man sagt, na, also so möchte ich es nicht erleben. Will niemand zur Last fallen, ein schwieriger, aber immer wieder geäußerter Beweggrund. Und dann auch die gesellschaftlichen Entwicklungen decken sich nicht mit meinen religiösen Wertvorstellungen. Aber, muss man sagen, Achtung vor Entscheidungen, die einer Selbsttötung gleichkommen. Man kommt dann unter Umständen schwer in Diskrepanz zu dem, was in der Glaubenskongregation zum Beispiel beim Samaritanus Bonus beschrieben wird. Und wenn man das ernst nehmen will und glauben kann, dann kann ich Probleme bekommen, wenn ich Handlungen ablehne, die aber mein Weiterleben sichern würden. Das ist ein ganz schwieriger Punkt. Warum möchte ich eine Patientenverfügung? Ich möchte menschenwürdig sterben. Da haben wir uns jetzt schon ausführlich darüber unterhalten. Aber ich muss auch für mich formulieren, was stelle ich mir darunter vor? Was stelle ich mir vor unter menschenwürdig sterben? Das können wir uns nur jeder selber immer wiederum überlegen, was stelle ich mir denn da vor? Denn vorstellen, das dürfen wir uns auf alle Fälle. Dagegen ist wirklich nichts einzuwenden. So ein paar Sätze aus einer Patientenverfügung. Zum Beispiel, bei aussichtloser Prognose meiner Krankheit oder Dauerschädigung meines Gehirns lehne ich eine Intensivstation oder Wiederbelebung ab. Ein Verwandter von uns hat seine Patientenverfügung gehabt, da war das drinnen, er war im Krankenhaus zu einer Nachkontrolle, kriegt dort in der Ambulanz einen Schlaganfall, eine Gehirnblutung, eine schwere, ist tief bewusstlos, hat Patientenverfügung mit, er lehnt eine Intensivstationsbehandlung ab, jegliche Wiederbelebung ab, man hat ihn natürlich nur ins Sterbezimmer führen können, damit er dort stirbt. Also da ist schon die Frage, die man sich stellen muss, ist das nicht schon in Richtung Selbsttötung? Ja? Diese Abgrenzung ist schwierig zu treffen. Bei Atemversagen lehne ich eine künstliche Beatmung oder Intubation oder Tracheostoma ab, eine künstliche Maskenbeatmung stimme ich aber zu. Sieht man Verkehrsunfall, sind tief bewusstlos, der Rettungsort kommt. Natürlich kriegen Sie einen Schlauch in die Luft oder intubiert Sie, Sie werden beatmet, dann haben Sie Patientenverfügung, da steht drinnen, ich lehne das unter allen Umständen ab. Er ist verpflichtet, es wieder abzudrehen. Wenn er es nicht macht, ist er ein Straftäter, § 110 Strafgesetz. Also so kann man es nicht formulieren. Das muss man sich wirklich gründlich und genau überlegen. Wie komme ich zu einer Patientenverfügung? Da gibt's, wenn Sie im Internet nach eingeben Patientenverfügung, dann kriegen Sie so unzählige Vorschläge. Ja? Sie können das bei dem Patientenanwalt anfordern. Sie können dann mit dem ausgefüllten Formular zum Arzt gehen. Sie können sich beraten lassen oder sollen sich beraten lassen. Circa eineinhalb Stunden soll das heißen. Ja? Also nicht 11,5. Ja? Aber es kann auch durchaus länger dauern. Ja? Eine rechtliche Bestätigung brauchen Sie auch von einem Notar, von einem oder vom Patientenanwalt. Eine Magensonde zur Ernährung lehne ich ab, ebenso eine Becksonde. Das ist schon okay, würde ich sagen. Da kann man darüber diskutieren, ob das eigentlich mit unseren christlichen Vorstellungen zu vereinbaren ist. Sollte eine lebensbedrohende Blutung mit Bewusstseinsverlust eintreten, lehne ich eine Bluttransfusion und Infusionen ab. Das haben wir von den Zeugen Jehovas zum Beispiel. Die haben das immer eingesteckt. Bluttransfusion lehne ich ab. Sie wissen, dass Sie dann unter Umständen sterben werden. Das nehmen Sie in Kauf. Also wenn ich das zusammenfasse mit einer Patientenverfügung, kann ich vorausbestimmend medizinische Maßnahmen verweigern. Natürlich muss diese Patientenverfügung dem Arzt zur Kenntnis gebracht werden, sonst hat es keinen Sinn. Und die Patientenverfügung ist für Ärzte verbindlich, darf nicht dagegen handeln. Ich darf in der Patientenverfügung keine ungesetzlichen Handlungen verlangen und sie gilt nur in Österreich. Also da, das sind ein paar Internetseiten, wo Sie also da diese Patientenverfügungsformulare bekommen. Recht gut, meines Erachtens, ist die von den Maltesern. Geben Sie nur im Internet ein Malteser und Patientenverfügung, ist allerdings für deutsche Verhältnisse zugeschnitten. Und da ist bezüglich der Organspende eine andere rechtliche Grundlage. Was gibt es noch? Das neue Erwachsenenschutzgerecht von 2018. Da sind vier Säulen eigentlich. Und die erste Säule ist die sogenannte Vorsorgevollmacht. Da geht es darum, Sie bevollmächtigen eine Person Ihres Vertrauens für Sie Entscheidungen zu treffen, auch im Hinblick auf ärztliche Behandlungen. Das heißt, wir haben zum Beispiel so eine Vorsorgevollmacht, meine Frau und ich, die ist bevollmächtigt, wenn ich nicht geschäftseinsichts- und sonst fähig bin, für mich Entscheidungen zu treffen. Da ist natürlich wichtig, dass man weiß, was mache ich, wie entscheide ich denn im Sinne des Bevollmächtigungsgebers. Ja? Also das kann man nicht irgendjemandem anvertragen. Wenn es Diskrepanzen gibt, entscheiden letztendlich dann Gerichte. Und dann gibt es die gewählte Erwachsenenvertretung. Also wenn ich das jetzt ganz zusammenfasse, dann haben wir eine unglaubliche Individualisierung als Trend in der modernen, in der jetzigen Gesellschaft. Institutionelle Bindungen werden aufgegeben, leicht und schnell. Es gibt eine verstärkte Ausrichtung des Denkens und Handelns an der eigenen Person. Ich und nochmal ich. Und es geht in die Richtung einer Gesellschaft, die sich einbildet, eine nie vorher erreichte Stufe des Menschentums erreicht zu haben. Erinnern Sie sich an die Wurzelsünden, an die vier? Die Überheblichkeit, der Hochmut, die Selbstgefälligkeit. Wir haben also ein Problem, würde ich einmal sagen. Wir haben auf der einen Seite die Selbstüberhöhung, auf der anderen Seite die Autonomie. Und es ist interessant, Sie haben ein Recht auf selbstbestimmtes Leben. Sie haben ein Recht auf Selbsttötung. Sie haben ein Recht auf Beihilfe zur Selbsttötung. Und Sie haben eine Hoffnung auf Sterbebegleitung. Kein Recht, eine Hoffnung. Sie haben eine Hoffnung auf Leidensminderung. Sie können hoffen, dass die, was im Krankenhaus sind, die Ärzte, die Pflegepersonen, wiederum ihr ärztliches, ihr medizinisches Ethos herausholen. Und sie können auf ein Hospiz hoffen. Aber sie haben kein Recht darauf. Sozusagen die Grundgedanken der Hospize sind ja wirklich wunderbar. Du bist wichtig einfach, weil du bist. Du bist bis zum letzten Augenblick deines Lebens wichtig. Und wir werden alles tun, damit du nicht nur in Frieden sterben, sondern auch leben kannst. Bis zuletzt. Ich glaube zwar nicht, dass die zwei wissen, was sie da am T-Shirt stehen haben. Aber vielleicht war es doch keine schlechte Idee, das Mittelalter mit der Ars Moriendi wieder aktuell zu machen. Übrigens, reine Baumwolle, 19,90 Euro im Internet zu erwerben. Ich danke für eure Geduld und Aufmerksamkeit. Ich nehme an, es gibt möglicherweise ein paar Fragen. Der assistierte Suizid.
Ja.
Beihilfe zum Suizid.
Ja,
ja. Ist gesetzlich erlaubt. Ja, ist gesetzlich erlaubt. Ist gesetzlich erlaubt. Vorausgesetzt, man findet einen hilft. Vorausgesetzt, man findet jemanden, der einem hilft. Das ist ja das auch im Gesetz so formulierte Problem. Ja? Ich kann niemanden zur Hilfe verpflichten. Das ist auch gesetzlich nicht so. Ja, bitte.
Herr Professor, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Ausführungen. Sie waren von der naturwissenschaftlichen Seite her vorbereitet. Ich muss Ihnen einen großen Lob aussprechen. Aber, ich habe bei Ihrem Vortrag des Landseele nicht gehört.
Ich habe auch. Entschuldigung, darf ich das Wort?
Seele.
Seele nicht gehört. Ja.
Die Liebe Gottes. Und das sind die zwei Dinge, die ich persönlich sehe, dass das nicht sterben möchte, sondern das Aussicht auf die Liebe Gottes. Die medizinische Seite ist hervorragend, aber die seelische Seite ist das Sterben, glaube ich, nicht diese Seite. Die medizinische Seite ist nicht gemacht, oder nicht? Aber ich kann auch ohne medizinische Seite sterben, einfach so. Danke.
Ja, bitte nehmen wir es als zusätzlich. Ich nehme es gerne als zusätzlichen Kommentar auf. Ja. Ich habe es aber nicht ganz als meine Aufgabe gesehen. Ich habe letztes Mal schon gesagt, ich bin eigentlich kein Theologe. Und ich habe wie zum Beispiel Thomas von Aquin erwähnt, es ist auch in dem Schreiben der Glaubenskongregation, ja, in dem Schreiben der Glaubenskongregation haben sie den katholischen Standpunkt sehr, sehr genau festgelegt. Ich würde mich vielleicht auf das hinauf ausreden, ja, und sagen, Sie können das dort alles nachlesen. Okay?
Ich wollte dazu noch fragen.
Ja.
Es gibt also das Recht auf Hilfe zur Selbsttötung. Also das ist eine Berechtigung, das ist offensichtlich in Ordnung, aber derjenige, der die Hilfe leistet, von seiner Seite, ist der rechtlich geschützt. Also ist die Hilfe meinerseits, also wenn ich jemanden helfe zu sterben, bin ich straffrei? Oder?
Ja, sind Sie straffrei. Die Hilfe zur Selbsttötung ist straffrei.
Gibt sich das Recht?
Nein, das ist auch so definiert. Das ist straffrei.
Und dann hätte ich noch zwei andere, wie soll ich sagen, Gedanken. Dieser Vorfall, wo diese zu tötende sich dann noch gewehrt hat.
Ja.
Wie ist das mit dem Fortschritt der Medizin? Die Medizin macht ja unglaubliche Fortschritte. Wenn ich jetzt heute eine solche Entscheidung treffe, dann gilt die 5 Jahre lang. Aber es könnte ja sein in der Zwischenzeit, dass sich eine derartige Entwicklung darstellt, dass ich nicht mehr unrettbar verloren bin. Ist das irgendwie berücksichtigt
dabei? Ja, der Gesetzgeber hat aus diesem Grund es mit 5 Jahren einmal begrenzt. Ja? Und natürlich ist es gut, auch hineinzuschreiben, sollten sich da gravierende, unterschiedliche und aufsehenerregende Behandlungsmöglichkeiten ergeben, aber dann wird es schon sehr, sehr schwierig, sowas zu definieren.
Ich habe noch eine Frage zur Autonomie und dem Recht auf Nichtbeschädigung meines Körpers. Hinsichtlich zum Beispiel der Impfung jetzt bei der Corona.
Ja.
Da gibt es doch auch das Prinzip der Solidarität.
Ja.
Das heißt, die Impfung schützt ja nicht nur mich selbst, sondern sie schützt auch den Menschen. Mhm. Wie wird da die Rechtslage oder die, ich weiß nicht, wie man dazu sagen soll, ist der Wert des Schutzes meines Nächsten so viel weniger wert als der Schutz meiner eigenen Gesundheit?
Ja. Also an sich, Da ist ein sogenannter deutscher utilitaristischer Ansatz anzuwenden und wird auch angewendet. Das größtmögliche Glück der größtmöglichen Masse. Das Individuum tritt hier in den Hintergrund. Ja? Das heißt, der Schaden am Individuum wird kleiner eingeschätzt, jetzt in einer Waage, ja, als das Glück der Masse. Totalitäre Staaten, also ich würde sagen, China ist das Musterbeispiel für einen utilitaristischen Ethikansatz auch in der Gesetzgebung.
Ich meine, wir haben doch ein Epidemiegesetz.
Ja.
Und die Bundesregierung bemüht sich, diesem Gesetz entsprechend immer wieder Maßnahmen zu treffen. Aber der Individualismus ist so stark, dass das immer wieder eingeschränkt wird.
Ja.
Ja. Das ist ja alles rechtlich möglich heutzutage.
Ja, und ich würde sagen, gerade die Impfgegner sind also ein Hinweis darauf, also die Individualität wird immer höher eingeschätzt. Und es gibt eigentlich vom Gesetzgeber her kaum wirkliche Möglichkeiten. Der Gesetzgeber ist in ein gewisses Dilemma gekommen. Wonach soll er sich richten? Ja? Und geht letztendlich doch davon aus, also eigentlich möchte ich sozusagen unter den Bürgern Ruhe haben. Ja? Eigentlich sollte es ruhig sein. Und das wird jetzt in den letzten Entscheidungen eigentlich immer in die Richtung sozusagen getrimmt. Die Selbstverantwortung ist sozusagen das höchste Gut und da mischen wir uns nicht ein. Also die Autonomie ist das höchste, wertvollste Gut und da mischen wir uns als Gesetzgeber nicht ein. Natürlich mit den Impfverweigerungen ein Riesenproblem. Gar nicht einfach. Aber utilitaristisch gesehen ganz klar richtig.
Ja, ich habe das selbst auf dem Schicksal gehabt, in letzter Zeit drei Selbstmorde zu erleben. Der eine Selbstmord war ein 80-jähriger Mann, der sich offensichtlich eingeschätzt hat, dass sein weiteres Leben nicht mehr lebenswert ist, und hat sich aus dem zweiten Stock des Altersheims hinuntergestürzt. Der zweite Selbstmord war der Versuch eines Mannes, der praktisch nicht mehr heilbaren Krebs hatte, der sich mit Abgasen des Autos versucht hat umzubringen, wovor ihn die Behörde gehindert hat. Die Polizei ist über einen 2 Meter hohen Zaun gesprungen, hat ihn aus dem Auto herausgezerrt, hinuntergeführt nach Graz, das hat sich in der Steiermark abgespielt, in die Nervenheilanstalt. Dort haben wir ihn dann nach 14 Tagen, nachdem er sich brav verhalten hat, wieder herausbekommen. Und er wollte auf keinen Fall mehr in ein Spital, aber mit den bestmöglichen schmerzstillenden Tabletten und ist wunschgemäß in seinem eigenen Bett gestorben. Und der dritte Fall, das war der für mich am schwierigsten, das war meine Tochter, die hat sich vor den Zug geschmissen, obwohl ich sie 2 Stunden vorher noch bei ihr war, ist sie mir entkommen, und ist auf den Bahndamm hinaufgeklettert und hat sich dort hingeschmissen. Und ich hatte den furchtbaren Anblick zu ertragen, weil die Männer oben ihre Teile zusammengesucht haben. Und da sage ich meine, warum kann man nicht diesen Menschen, die so einen unglaublichen Drang zu sterben haben, warum kann man ihnen nicht die Hilfe gewähren, dass sie sich eine Tablette nehmen dürfen, so wie es in der Schweiz möglich ist zum Beispiel, dass sie sagen können, ich will nicht mehr mein Leben, es reicht und ich möchte gehen.
Ja, diese Diskussion, diese Frage, ich glaube, die wird uns noch sehr lange begleiten. Ja. Wir haben Extrembeispiele, Holland, Benelux-Staaten, wo jetzt auch der Suizid ab dem 12. Lebensjahr freigegeben wird. Das heißt, sie haben ab dem 12. Lebensjahr das Recht, sich selbst zu töten. Auf der anderen Seite ich nehme an, bei Ihrer Tochter zum Beispiel wird wahrscheinlich oder möglicherweise eine schwere Krankheit dahinter,
ja, psychische
Erkrankung dahinter stecken. Ja? Und da ist es natürlich wieder völlig anders zu sehen. Ja?
Ja.
Also,
ja. Aber es gibt eine Organisation, Österreichische Gesellschaft für humanes Lebensende.
Ja, ja.
Und die haben sich ja auch bemüht, dass die österreichische Gesetzgebung in die Richtung geht, dass das eben so möglich wird, dass man lebensbegleitet, also todesbegleitet
Sterbebegleitung, ja.
Aber was sie beklagen, ist die Tatsache, dass man unbedingt einen Palliativarzt dazu braucht, für die Entscheidung, dass man sich selbst töten darf.
Ja.
Und wer sind die Palliativärzte, woher weiß ich, wer Palliativarzt ist, woher bekomme ich diese Information?
Die Palliativärzte, die findet man in der, also über die Ärztekammern, ja. Aber der Grund ist der, dass der Sterbewillige auch eine Aufklärung bekommt darüber, was alles eigentlich an leidensmindernden, schmerzstillenden und sonstigen Unterstützungen möglich ist. Ja.
Ja.
Deswegen der Palliativmediziner.
Ja.
Ist gesetzlich verankert. Ja.
Ja. Ja. Aber das sehen die eben, dass das eine Erschwernis ist für denjenigen, der gehen will.
Ja. Es wird auch das Gesetz in der Form wahrscheinlich nicht halten, weil dann wiederum einige Sterbevereine klagen.
Ja.
Ja. Aber da gibt es noch eine Frage.
Ja, bei psychischen Erkrankungen ist es ja, kommt ja dazu, dass sie sehr oft die Behandlung ablehnen. Und das macht die erschwerte Behandlung. Und glücklicherweise kann man viel behandeln.
Ja. Absolut, aber da haben wir auch in unserer Verwandtschaft einige wirklich sehr, sehr traurige Fälle, wo also wirklich psychisch kranke Personen die Behandlung einfach nicht wahrnehmen, also nicht machen und dadurch immer schlechter werden. Aber die Zwangsbehandlung ist ein nächstes, das wäre ein eigenes Thema wiederum, ein nächstes großes Problem. Ja.
Und das war zum Beispiel der Schauspieler hat sich in der Schweiz geschaffen zu einem Zeitpunkt, wo er ganz einfach nicht mehr die Rollen bekommen hat, die ihm entsprochen hätten. Und er hat dann eigentlich nur eine Hexenschuss gehabt und Schmerzen durch den Hexenschuss. Und das hat seine Eitelkeit so sehr getroffen, dass er uns der Mangel an Rollen angeboten, dass er den Weg in die Schweiz
angetreten hat. Ja, gut, das ist sogenannte Bilanz-Selbstmord, der wird ja eigentlich, wie ich gerade sagen, favorisiert. Ja? Die Zielbilanz und so wie es jetzt in Zukunft aussehen wird, ist eigentlich nicht mehr so, dass es mich wirklich begeistert. Also machen wir Schluss, ja? Aber.
Darf ich mich noch was fragen? Der Gehirntod, der ist doch schon sehr lange Faktor in der Medizin. Hellinger hat das immer strikte abgelehnt.
Also die Hirntodregelung in Österreich schaut so aus: Es muss das gesamte Gehirn tot sein. Also Großhirn, Kleinhirn, verlängerter Hirnstamm, ja? Das in der Gesamtheit muss tot sein, und wenn das tot ist, also wenn dieses Organ tot ist, dann ist er gestorben, ein Gewesener, ja, ein Leichnam. Und der Leichnam ist ja rechtlos, der gehört niemandem. Ja. Daher kann ich auch in Österreich zumindest, ohne dass ich jemanden fragen muss, aus diesem Leichnam, der aber nur unter Anführungszeichen lebt, weil das Herzschlag und so weiter die Lungen funktionieren, Organe entnehmen.
Es ist mir nicht bekannt, dass er das immer abgelehnt hat. Das ist mir nicht bekannt.
Ja, es ist so, diese sogenannte Ganzhirndiagnostik ist gar nicht so einfaches Prozedere. Ja? Da gibt es aber gesetzliche Regelungen mittlerweile, dass das wirklich doch einigermaßen gesichert sein kann.
Und noch eine andere kleine Frage, wenn man auf der Anatomie eingeschrieben ist, dann braucht man keine Therapie zur Verfügung, oder?
Nein.
Nein.
Nein, weil du längst keine Behandlung hast.
Ja.